Ja, guten Morgen an euch alle. Ich habe noch nicht alle begrüßt heute Morgen. Deswegen möchte ich das noch nachholen. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Und mittlerweile bin ich auch etwas wieder angekommen in der Zeitzone, denn vor einer Woche ging schon mein Flug zurück von Amerika. Und ja, seit gestern bin ich dann wieder hier in Barnim angekommen. Und von daher gibt es bestimmt später noch Gelegenheit, auch ja, nachzuholen, euch alle persönlich zu begrüßen. Und natürlich bringe ich euch Grüße mit von der Cornerstone Bible Church und ja, vor allem von Carrie und Lois Green. Sie haben also ganz ausdrücklich die Grüße aufgetragen und ja, lassen euch herzlich grüßen, denken an euch und haben ja auch, wir hatten viel Gelegenheit auch zum Erzählen und habe das Gemeindefoto ihnen gezeigt und dann jeden so vorgestellt, auch wenn ihr nicht da wart und sie jetzt nicht, vielleicht nicht persönlich kennt, so kennen sie jetzt euch und haben von euch erfahren und auch von dem, was ja, uns gerade so beschäftigt als Gemeinde. Und es war schön, einfach zu erklären und dann zu merken, ja, am Ende der Zeit, da zum einen hat Carrie dann auch immer von der BG Bar gesprochen. Das war für ihn so eine Umstellung. BGB ist er ja gewohnt, aber BG Bar, das ist jetzt fest bei ihm auch verankert und auch so interessant, so die Amerikaner dann zu hören, wie sie sagen, und für die Gemeinde in Barnim beten. Und ja, obwohl sie nie da gewesen waren, jetzt ist für sie Barnim ein Begriff. Und das war also sehr, sehr hilfreich, auch dort vor Ort zu sein. Und die Geschwister, die wirklich ein Herz haben für das Evangelium und für dafür, dass Menschen Christus kennenlernen, dass sie jetzt auch so noch mehr Eifer haben, auch für uns zu beten und jetzt diese Verbindung noch lebendiger ist. Ja. Also sehr, sehr stärkend war diese Zeit dort und auch für mich eine Gelegenheit, mich vorzubereiten, mit euch das Johannesevangelium zu betrachten. Und dazu möchte ich euch kurz so einen Fahrplan geben. Wir fangen also jetzt nicht direkt an mit dem Johannesevangelium, sondern wir werden uns jetzt 4 Wochen mit dem Leben Jesu erstmal beschäftigen, dass wir ein klares Bild davon haben, was dieses kurze und intensive und kostbare Leben des Herrn Jesus Christus auf der Erde, diese etwa 33 Jahre, wie diese, ja, was da geschehen ist. Denn das Johannesevangelium gibt uns einfach einzelne Bilder, die wie an der Wand hängen. Und wir wissen nicht unbedingt jetzt, wann ist das passiert, in welcher Situation war der Herr Jesus gerade in seinem Dienst. Und deswegen ist es gut, einen Überblick zu haben. Und damit wollen wir heute beginnen. Also 4 Wochen über das Leben Jesu und dann 4 Wochen Einleitung in Johannes. Und dann kommen wir zum Johannesevangelium. Also brauchen wir noch etwas Geduld. Aber ich bin jetzt schon diesen ganzen Prozess durchgegangen. Ich habe das alles schon bedacht und bin auch noch am Anfang, weil ich habe das zwar alles schon mal aufgeschrieben, aber jetzt, wenn man so drüber nachsinnt, dann geht einem noch mehr auf durch Gottes Gnade und freue mich darauf, dass wir es gemeinsam entpacken können. Ja, so möchte ich zu Beginn noch beten und Ja, wir haben Gott, Gott ist gegenwärtig unter uns, aber ich selbst, ich kann das gar nicht erfassen, was ich gerade da gesungen habe, dass Gott gegenwärtig ist. Aber wir wissen es und wir glauben es. Lass uns beten. Heiliger Vater im Himmel, du bist da, denn du bist überall und du hast deinen Sohn gesandt, damit er auf dieser Erde dich erklärt und die Ausstrahlung deiner Herrlichkeit ist, damit wir sehen, wie du bist. Und wir wissen, dass du gekommen bist, Herr Jesus, um uns zu retten. Und deswegen ist es uns eine besondere Freude und darum bitte ich, dass das unsere Freude neu entfacht und zum allerersten Mal diese Freude erlebt wird von jedem, der Ohren hat zu hören. Bitte schenk doch, dass uns dein Leben ganz kostbar wird und dass wir heute dich sehen, Herr Jesus, und dass wir uns an dich wenden, wenn wir das einfach noch nicht sehen. Denn du machst die blinden Augen sehend und du hörst den, der da ruft, Sohn Davids, erbarme dich meiner. So bist du, Herr Jesus, heute an diesem Ort. Danke dafür. Bitte gib uns doch jetzt Ohren zu hören. Amen. Nun, was wäre der perfekte Mensch für dich? Das ist jetzt eine persönliche Frage. Was deiner Meinung nach, was wäre ein perfekter Mensch? Wäre dieser perfekte Mensch ein super Diplomat, der also imstande ist, all die Konflikte, die gerade in der Welt herrschen, zu lösen? Oder wäre dieser perfekte Mensch, ein anderer Vorschlag, wäre es ein sehr schlauer Erfinder, der unbegrenzt kostenlose Energie erzeugt oder erfindet, besser gesagt. Also keine Stromrechnung mehr, weil dieser Erfinder, der hat für immer die Energieversorgung gelöst. Oder wäre er der beste Dirigent, der also so eine herrliche Musik komponiert, dass die ganze Welt zum schönsten Musikgeschmack umgepolt wird. Keine unschöne Musik mehr, sondern alle lieben nur noch die schönste Musik und werden dadurch gefühlsmäßig erhoben und nicht mehr niedergedrückt und zum Bösen verleitet. Das wäre sehr schön aus meiner Sicht. Wäre der perfekte Mensch ein extrem langlebiger Mensch, ein Mensch, der 200 Jahre lebt und der die ganze Welt bereist und für dich und mich Dokumentation macht, da wo wir nicht hinreisen können, alles dokumentiert, filmt und wir können von zu Hause aus die ganze Welt bestaunen, weil dieser langlebige Mensch diese total interessanten Dokumentationen gefilmt hat. Wäre das perfekt? Was wäre der perfekte Mensch für dich? Und hier kann jeder von euch unterschiedlich denken. Ja, ihr alle könntet jetzt unterschiedliche Meinungen haben, weil es subjektiv ist und auch etwas Fantasie dabei ist. Was wäre der perfekte Mensch für dich? Nun, heute sind wir aber hier, um die geniale Wahrheit zu hören, dass der perfekte Mensch schon gelebt hat. Und zwar perfekt, wirklich perfekt. Nicht nach unserem Denken, nach unserer Meinung, sondern in Wahrheit perfekt. Das ist die gute Nachricht. Einer war und ist perfekt. Und wir wissen, wie er gelebt hat und dass er für uns kam. Stellt euch vor, der perfekte Mensch kam für dich und mich. Schauen wir in die Bibel, dann sehen wir, wie wir sein sollen. Gottes Maßstab für uns. Wie sollen wir sein? Nun, Jesus macht es ganz klipp und klar, an welchem Maßstab Gott uns misst. Erinnert euch mal daran, was Jesus zu dem einflussreichen und reichen Mann gesagt hat. In Matthäus 19, Vers 16 bis 19. Da lese ich ab Vers 16 in Matthäus 19. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, Jesus, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? In anderen Worten, er fragt, was muss ich tun, um perfekt zu sein vor Gott, um seinen Maßstab zu erfüllen, um 100 Punkte zu haben von 100 Punkten? Jesus antwortet, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm, welche? Jesus aber sprach, das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In der Bergpredigt sagt Jesus diese bekannten Worte. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also der Maßstab an uns, an jeden von uns ist, wir müssen vollkommen sein. Wir müssen perfekt sein. Und wenn wir uns jetzt vergleichen mit Gottes Maßstab, dann erkennen wir, dass wir versagt haben. Wir sind nicht vollkommen. Aber uns fehlt nicht nur Perfektion. Wir sind nicht nur bei 99%, sondern wir haben völlig versagt. Wir sind Versager. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Der Vollkommene, der Perfekte kam, um uns zu retten. Und Gott rettet durch den Glauben an diesen vollkommenen Menschen. Glauben heißt ja das Vertrauen auf ihn. Wie aber kannst du auf jemanden vertrauen, den du nicht kennst? Deswegen, ihr Lieben, müssen wir uns wieder erinnern oder zum ersten Mal sehen, wie dieser perfekte Mensch gelebt hat. Deswegen diese Predigt. Deswegen schauen wir auf das Leben des Vollkommenen in 5 Etappen. Ich habe mir also das nochmal angesehen, erinnert, was ich schon wusste aus der Schrift, aus dem Neuen Testament, den Evangelien, und mich gefragt, wie können wir dieses Leben des Herrn Jesus einteilen? Wie gesagt, wir könnten jetzt sagen, manchmal macht man ja so einen Rückblick auf ein Leben und dann macht man das nach Jahreszahlen, ja, erstes Lebensjahr, zweites Lebensjahr ein Bild, drittes Lebensjahr. Das würden dann über 33 Teile sein. Aber so wird der Herr Jesus nicht dargestellt. Wir erfahren gar nicht so viel von seinem Leben, bis er etwa 30 Jahre alt ist. Und so bin ich auf 5 Etappen gekommen, 5 Etappen im Leben des Herrn Jesus. Und die möchte ich euch erstmal im Überblick vorstellen und dann nehmen wir uns dafür 2 Sonntage Zeit. Wir wollen da nicht durchhasten, deswegen schauen wir heute auf die ersten 3 Etappen. Nun, die erste Etappe ist seine Geburt. Wir sehen ganz am Anfang, betont die Schrift, wie Jesus geboren wird. Und dann gibt es eine lange Zeit, von der wir gar nicht so viel erfahren, sein Großwerden. Jesus, Baby Jesus wird groß, wird ein junger Mann und schließlich ein erwachsener Mann. Und dann erfahren wir kaum etwas von seinem Leben, bis er öffentlich dient. Und diesen öffentlichen Dienst, wie lange dauert er etwa? 3,5 Jahre. Und diesen Dienst überschreibe ich mit dem Wort sein Lehren. Sein Lehren. Wir werden sehen, dass das diesen Dienst zusammenfasst, dass er gelehrt hat. Und dann kommen die Etappen 4 und 5, die er sehr gut kennt, nämlich sein Leiden am Kreuz und sein Auferstehen, weil er der Fürst des Lebens ist. Das sind also die 5 Etappen und heute kommen wir bis zur 3. Etappe. Ihr könnt es auch verfolgen in eurem Gemeindeblatt. Wir wollen beginnen mit der 1. Etappe, damit wir das Leben des Vollkommenen wirklich klar vor Augen haben. Was ist die 1. Etappe? Seine Geburt. Seine Geburt. Und damit beginnen wir. Schon die Geburt Jesu Christi stellt klar, hier haben wir den einzigartigen Sohn Gottes vor uns, der aber gleichzeitig wahrer Mensch ist. Und gerade weil er Gott selbst ist, der erhabene Gott, ist es so erstaunlich, wie niedrig er kommt, in welcher Niedrigkeit. Und betrachten wir jetzt zunächst erstmal seine einzigartige Göttlichkeit. Und hier schauen wir uns verschiedene Bibelstellen an, die wir auch schon jetzt kennen. Gut, wir kennen die schon länger, je nachdem, wie oft ihr schon die Bibel gelesen habt. Aber gerade dadurch, dass Weihnachten nicht lange her ist, kennen wir diese Stellen, wie Matthäus 1, Vers 18. Matthäus 1, Vers 18 ist so eine super Zusammenfassung, was das Besondere bei Jesus, dem Baby Jesus ist. Da heißt es nämlich, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Hier sehen wir die junge Jüdin Maria und die lebte nach Gottes Geboten und sie war mit keinem Mann intim und doch ist sie verlobt mit Josef und wartet auf die Ehe, wenn die Ehe richtig beginnt. Ihr Verlobter, der Josef, ihr wisst es, der fürchtet auch Gott und der wartet mit der Intimität auf die Ehe nach der Verlobungszeit. Aber bevor die beiden heiraten, geschieht das Wunder, denn ihr habt es gelesen, Maria ist schwanger geworden. Wie geht das? Nun, sie wird schwanger ohne die Beteiligung eines Mannes. In Vers 20 erklärt der Engel dem Josef, wie das geht. Josef wollte sich von Maria trennen, also scheiden lassen. Er wollte sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Und deswegen wollte er das heimlich machen. Vers 20, während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Wir haben das schon so häufig gehört. Lass uns mal darüber nachdenken, was da uns über den Herrn Jesus erklärt wird. Hier steht nämlich, das, was in ihr gezeugt ist. Das heißt, die Maria, die war wirklich schwanger. Aber nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Eine der drei Personen der Gottheit. Und daraus schließen wir, das Kind entsteht aus der Eizelle von Maria. Das Kind ist gezeugt, nicht geschaffen. Es wäre auch eine Möglichkeit, dass Gott dieses Kind erschafft, so wie Adam. Ja, aus dem Nichts erschaffen. Oder Adam wurde aus dem Erdboden gemacht. Warum wurde der Herr Jesus gezeugt? Also die Eizelle Marias ist der Ursprung. Und warum wurde er nicht aus dem Nichts geschaffen? Nun, weil er der echte Sohn von Maria sein muss. Er muss ein Nachkomme von Maria sein. Er muss ein echter Mensch sein wie wir, denn wir stammen alle von Adam ab. Auch Maria stammt von Adam ab. Sie ist ein Mensch wie wir. Jesus ist nicht eine neue Sorte Mensch, sondern dieselbe Sorte Mensch wie wir. Deswegen ist das Kind gezeugt. Aber nicht von einem Mann. Das ist das Besondere. Dieses Kind ist Gottes Sohn selbst. Nun, wir sehen in Vers 21 weiter, was verkündigt wird über dieses Kind, warum Jesus kommen sollte. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wir erfahren hier, Marias Kind wird ein Junge sein. Das wusste sie schon vor der Geburt. Und dieser Junge sollte Jesus heißen. Und Josef als rechtlicher Vater sollte ihm den Namen geben, denn Jesus bedeutet, was heißt das? Jahwe rettet. Gott rettet. Hört einmal auf Jesaja 43, Vers 11, wo Gott spricht durch Jesaja: Ich bin Jahwe und außer mir gibt es keinen Retter. Also nur Gott selbst kann uns retten. Deswegen musste Jesus gleichzeitig wahrer Gott sein. Denn nur Gott kann uns retten. Kein Mensch kann uns retten von der Strafe für unser Versagen. Und nur weil er vom Heiligen Geist gezeugt ist, hat seine menschliche Natur keine Sünde. Deswegen kann er uns von Sünden retten. Und so sehen wir, Jesus ist der einzigartige Sohn Gottes, der sündlose menschliche Natur angenommen hat. Und wozu? Um der Christus zu sein. Was heißt nochmal Christus? Der Gesalbte, der König. Er sollte auf dem Thron Davids regieren. Also der Thron Davids ist der Thron in Jerusalem und dort hat Gott bestimmt, dass dieser König über die ganze Erde herrscht. Es ist nicht nur ein lokaler König über Israel, sondern dieser Messias ist ja der König über die ganze Welt. Und dann würden wir erwarten, dass dieser König doch in sehr erhabenen, besonderen, schönen Umständen geboren wird. Achtet jetzt mal zweitens auf seine erstaunliche Niedrigkeit. Welche Umstände seiner Geburt sind erniedrigend? Wir erinnern uns an 5 erniedrigende Umstände. Zum einen sein Geburtsort. Nur wegen der römischen Volkszählung reist Josef mit seiner schwangeren Frau nach Bethlehem, zu diesem unbedeutenden Ort, zu diesem Ort, das so im Schatten vom großen Jerusalem war. Und wir erinnern uns auch zweitens an sein Kinderbett. Wo liegt nochmal Jesus nach der Geburt? In einer Futterkrippe. Warum? Weil seine Eltern keinen Raum, keinen Platz im Gastraum fanden. Ja, erinnert ihr euch, das ist nicht jetzt so ein Hotel, so eine Herberge, sondern ein Gastraum bei Verwandten. Warum haben die nicht Platz gemacht für diese Familie mit der schwangeren Frau? Nun, vermutlich, weil Maria in der Verlobungszeit schwanger war. Das war nicht so ehrenwert. Konnte sie was dafür? Nein, sie war absolut gerecht in dieser Hinsicht. Und so leidet schon Baby Jesus unter dieser unverdienten Schande. Erinnert euch auch an seine Gäste. Wer waren die Gäste beim Kinderbett? Da kamen die Hirten. Die hatten diese niedrige Arbeit, weil sie mussten ja Tag und Nacht auf dem Feld sein und wir arbeiten entweder tagsüber oder nachts, am liebsten tagsüber wahrscheinlich. Und so hatten diese Hirten eine niedrige Stellung. Ja, sogar ihre Aussage vor Gericht, die zählte gar nicht. Und diese niedrigen Personen in den Augen der Gesellschaft, die kamen jetzt zu Gast, um das Kind anzusehen. Drittens auch seine, oder viertens schon, viertens seine Eltern, die waren auch nicht so besonders hochgestellt in der Gesellschaft. Woher wissen wir, dass Jesu Eltern arm waren? Das sehen wir am 40. Tag, als Josef und Maria am 40. Tag nach der Geburt Jesu zur Reinigung in den Tempel gehen. Da lesen wir in Lukas 2, Vers 24, dass sie ein Opfer darbrachten. Und da haben wir einen Hinweis darauf, wie es so für Josef und Maria um ihre Habe bestellt war, ob sie wohlhabend waren oder eher wenig hatten. Wir sehen, dass sie nach dem Gesetz des Herrn ein Opfer darbringen, und zwar ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das bedeutet, sie konnten sich kein Schaf leisten. Sie brachten das günstigste Opfer, weil sie nicht mehr bezahlen konnten. Und so waren es arme Leute. Und der Herr Jesus wird in einer armen Familie geboren. Und fünftens sehen wir seine Verfolgung. Die Weisen aus dem Osten, die kommen, um Jesus in Bethlehem als König zu ehren. Und wer erfährt dadurch von Jesu Geburt? Der böse Herodes. Und dieser grausame Herodes lässt alle Kinder unter 2 Jahren töten. Und deswegen muss Josef und seine Familie, die muss fliehen. Also Jesus erlebt auch noch als Baby Verfolgung, als kleines Kind. Und so haben wir jetzt 5 erniedrigende Umstände gesehen, obwohl er der erhabene König ist. Obwohl er der einzigartige Sohn Gottes ist. Wie passt das zusammen? Nun, hier sehen wir Jesus Christus, der wahre Gott, der kam um unseretwillen so niedrig. Denk doch mal drüber nach, wie es uns als Babys ging. Vielleicht habt ihr davon erfahren. Vielleicht habt ihr Bilder gesehen und Geschichten, wie es euch so als Babys ging. Wie ihr angezogen wart, in eine Decke eingewickelt wart. Und so vertraue ich mal darauf, dass es uns allen als Babys gut ging. Ja, wer von euch litt darunter, dass die Eltern von den Verwandten verachtet wurden? Wer von euch wurde in Armut geboren? Wer von euch wurde schon verfolgt als Baby? Nun, all das traf auf den Herrn Jesus zu. Und dabei gibt aber sein Wesen keinen Anlass dazu. Es lag ja nicht daran, dass der Herr Jesus irgendwie das verdient hätte, oder? Dass er so niedrig geboren wird. Nein, er hat die allerbeste Behandlung und Ehre verdient. Aber ausgerechnet er wird in Niedrigkeit geboren. Und damit macht Gott schon klar, dass er seinen Sohn sendet, nicht um sich jetzt über die Menschen zu erheben und seine Herrlichkeit sichtbar darzustellen, also seine Hoheit, sondern dass er seinen Sohn sendet, um der Sünder willen, für die Versager. Und Jesus bezahlt die Sünden am Kreuz, das muss ich ganz klar sagen. Dass er in einer Futterkrippe lag, das hat keine Sünden getilgt. Das kann keine Sünden wegnehmen. Aber es zeigt schon, wofür er kam, nämlich in unsere Welt voller Bosheit, wo es Reich und Arm gibt, wo es Hass gibt, wo es Ungerechtigkeit gibt, da kommt er hinein, um zu retten, um Menschen zu retten wie wir. Hört einmal auf 2. Korinther 8, Vers 9, wo es heißt, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er wurde arm, damit wir reich werden. Was ist die zweite Etappe im Leben des Vollkommenen? Wir kommen jetzt zu Nummer 2, sein Großwerden. Und hier sehen wir, Jesus wurde geboren, um als Erwachsener den Plan Gottes zu erfüllen. Deswegen musste der kleine Jesus aufwachsen und erwachsen werden. Und wir beobachten das, wie kleine Kinder aufwachsen und auf einmal sind sie groß und wir sind erstaunt. So war das auch bei dem Herrn Jesus. Er wuchs auf in perfekter Weise. Und das sehen wir im Lukas-Evangelium. Und da schauen wir zuerst einmal auf sein perfektes Lernen. In Lukas 2, Vers 40, da sehen wir die Jahre seiner Kindheit in einem Satz zusammengefasst. Dieser Satz fasst das so genial zusammen, wie Jesus von einem Baby zum jungen Mann wurde. Da heißt es, das Kind Jesus ist gemeint, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Erstmal wurde Jesus groß. Ja, er war ein kleines Baby, er wurde ein Kleinkind, immer größer und schließlich ist er groß geworden, körperlich gewachsen. Aber nicht nur das, sondern auch stark im Geist. Im inneren Menschen. Er hat immer mehr menschlich gesehen, immer mehr Fähigkeit gehabt, Dinge zu verstehen und sich Dinge zu merken und anzuwenden. Weisheit, er wusste, wie man gewisse Dinge tut. Er hat auch einen Beruf gelernt. Er lernte als junger Mann den Beruf von seinem Vater. Daran sehen wir auch, Jesus ließ sich was beibringen von seinem Vater. Ja, er hat nicht gebockt und gesagt, ich weiß alles besser, sondern Josef hat ihm das wohl beigebracht, als Zimmermann zu arbeiten. Und das Wort bedeutet ein Bauhandwerker, also Jesus hat Häuser gebaut. Das finde ich sehr treffend, weil er ist ja derjenige, der die Gemeinde baut. Und so hat er auch das Handwerk gelernt, Häuser zu bauen. Also er musste diese Weisheit lernen. Und in alledem, das ist ganz wichtig, achtet mal auf das, in all dem lernte Jesus nicht aus Fehlern. Wir machen so viele Fehler und lernen dann oder versuchen daraus zu lernen, aber ich mache Fehler auch wiederholt. Jesus machte nie Fehler. Er brauchte nie aus Fehlern zu lernen. Ihm wurde das etwas beigebracht und er wusste sofort, es richtig anzuwenden. Ja, und er muss ja auch dann Unterscheidungsvermögen gehabt haben. Er musste ja auch verstanden haben, das ist falsch und das ist richtig. Er muss ja auch erkannt haben, wenn ihm jemand was Falsches gesagt hat. Das konnte er auch sofort erkennen. Aber er hat auch von anderen gelernt. Das werden wir gleich noch sehen. Jesus versagte nie. Woran sehen wir das? Gottes Gnade war auf ihm, steht hier. Gottes Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Also Jesus hat es sich nicht verdient, dass Gott sich gefreut hat über ihn, dass er Gott gefallen hat. Das hat Jesus sich nicht verdient, sondern das stand ihm zu aufgrund seines Wesens. Versteht ihr? Also Jesus musste nicht erst Dinge gut machen als Kind, als junger Mann und dann war Gott zufrieden mit ihm, sondern Einfach weil er war, wie er ist, weil er perfekt ist, hat Gott diese Gnade für ihn gehabt, dieses Wohlgefallen und diese Gunst. Und er lernte nicht nur perfekt, sondern er wählte immer die richtige Priorität. Als nächstes sehen wir sein perfektes Priorisieren. Was heißt priorisieren? Das verwenden wir so häufig. Und zuletzt habe ich eine Predigt gehört, da hat der Prediger das so gut definiert, was priorisieren heißt. Und zwar hat er gesagt, priorisieren bedeutet zu entscheiden, wem oder was ich die Aufmerksamkeit gebe. Also Aufmerksamkeit geben. Und das machte Jesus immer perfekt. Als Beispiel sehen wir eine Begebenheit, als er 12 Jahre alt war, in Lukas 2, ab Vers 41, und vermutlich zum ersten Mal ein Jahr bevor er offiziell aufgenommen wurde in die jüdische Gesellschaft der Männer. Mit 12 Jahren vermutlich reiste Jesus zum ersten Mal mit seinen Eltern zum Passafest nach Jerusalem. Und hier nutzte der 12-jährige Jesus die Zeit, um aus Gottes Wort zu lernen. Das war sein Interesse. Er wollte Gottes Wort kennenlernen. Und das ist ein Interesse, was jeder von uns haben sollte. Das ist Gottes Erwartung an uns. Und Jesus hatte dieses Verlangen, Gottes Wort zu lernen. Und so passiert es, dass seine Eltern nach dem Fest ohne Jesus aufbrechen. Und sie vermuten, Jesus würde bei den Bekannten sein. Nun, hier müssen wir es richtig verstehen. Hier heißt es ja in Vers 43, und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten. Also, das Fest war vorbei und für die Eltern war klar, wir gehen jetzt nach Hause. Hier steht nicht, dass sie Jesus gesagt haben, komm mit. Und er hat gesagt, nein, nein. Sie sind einfach ohne ihn aufgebrochen, haben gedacht, er wird ja auch jetzt, das Fest ist ja vorbei, ist ja klar, dass jetzt alle wieder nach Hause reisen. Aber Jesus, er blieb in Jerusalem, steht in Vers 43. Und so ziehen die Eltern einen Tag, also reisen die Eltern einen Tag, suchen ihn unter den Verwandten und finden ihn nicht. Jesus ist nicht da. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder zurück nach Jerusalem und suchten ihn. Und nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern. Wie er ihnen, was macht er? Zuhörte. Jesus hörte zu. Jesus konnte was lernen. Und was macht er noch? Und sie befragte. Jesus stellte Fragen. Und so hat er gelernt. Als seine besorgte Mutter Jesus nach einer Erklärung fragt, da antwortet Jesus verwundert in Vers 49, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das ist keine gespielte Verwunderung. Das ist absolut ehrlich und aufrichtig. Hier sehen wir, Jesus hatte damals schon eine ganz klare Priorität. Die Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Und doch gab es für ihn keinen Konflikt mit menschlicher Autorität. Das sehen wir im nächsten Vers, beziehungsweise im Vers 51. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Als die Eltern Jesus mitnahmen, da gehorchte er ihnen. Und hier steht das im Griechischen so, dass er sich fortlaufend unterordnete. Also er ging nicht nur einmal noch mit und machte dann sein eigenes Ding, sondern er ordnete sich fortlaufend unter. Und daran sehen wir, dass er dem 5. Gebot voll und ganz gehorchte. Und Jerusalem war keine Ausnahme. Dort hat der Herr Jesus seinen Eltern deutlich gemacht, wer für ihn die Priorität ist. nämlich Gott allein. Und das Interessante ist, was wir hier sehen, warum das so wichtig ist für uns. Das ist mir vor ein paar Jahren mal aufgegangen. Genau so sollen wir sein. Genauso müssen wir sein, wie der Herr Jesus. Wenn du auf deine Kindheit oder deine Jugend zurückblickst, wenn ich auf meine Jugend zurückblicke, genau so sollte ich sein. Mein erstes Interesse sollte Gottes Wort gewesen sein. Mit 12 Jahren hätte ich schon dieses klare Lebensziel haben müssen, ich will zuallererst für Gott da sein. Mit 12 Jahren hätte ich mich in allem meinen Eltern unterordnen müssen. Es sei denn, sie nehmen die Stellung von Gott ein, wollen wie Gott sein für mich. So sollte ich sein. Und ich habe versagt. Und hier habe ich meinen Herrn und Retter, der an meiner Stelle diese perfekte Kindheit und Jugend gelebt hat. Ist das nicht wunderbar? Deswegen schauen wir auf den Vollkommenen, weil wir versagt haben. Und so haben wir diesen Einblick in diese zweite Etappe, sein Großwerden. Und das für uns endet dann, als der Herr Jesus öffentlich auftritt. Und da sehen wir zuvor noch sein perfektes Gehorchen. In Lukas 3, Vers 23 lesen wir, und als Jesus, Verzeihung, da steht, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Was hat Jesus begonnen? Aus dem Zusammenhang können wir erkennen, er hat begonnen, öffentlich zu predigen, öffentlich zu lehren und auch Beweise zu bringen, dass er wirklich der Messias ist. Er hat barmherzige Wunder getan und seinen gnädigen Dienst an den Menschen Israels begonnen mit etwa 30 Jahren. Und das finde ich bezeichnend, denn heutzutage werden Stars immer jünger. Fällt euch das auf? Es wird sehr groß betont, wenn da, oh, jetzt hat wieder ein Fußballspieler, der jüngste Fußballspieler der Geschichte hat ein Tor geschossen. Ja? Oder der jüngste Nationalspieler. Es wird immer mehr betont, die Menschen werden jünger, wenn sie etwas Großartiges tun. Der Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Mit 12 Jahren war er schon so verständig und erstaunlich. Er hätte das Wunderkind sein können. Aber seht ihr, wie geduldig er gewartet hat, bis er 30 Jahre alt war? Und erst dann ist er öffentlich in Erscheinung getreten und dann erst hat er Wunder getan und die Menschen waren erstaunt. Die kannten ihn nicht so als Wundertäter. Das heißt doch, Philipper 2, was wir dort lesen, das stimmt genau, nämlich da heißt es ja, er war in der Gestalt Gottes, hat es nicht wie ein Raub festgehalten, sondern erniedrigte sich selbst und wurde wie die Menschen. Er machte sich als Gottes Sohn zu nichts und wurde Mensch und verzichtete worauf? Auf die ständige, sichtbare Darstellung seiner Göttlichkeit, seiner Allmacht und seiner Herrlichkeit. Und er wartete geduldig, bis er etwa 30 Jahre alt war, bevor er das erste Wunder tat. Und wir wissen auch, in welchem Jahr das war, nämlich im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Da hatte ja Johannes der Täufer angefangen zu taufen. Jeden, der umkehren wollte von seinen Sünden. Und damit hat Johannes das Auftreten des Herrn Jesus vorbereitet. Und eines Tages wollte Jesus sich überraschenderweise taufen lassen. Aber Johannes versucht das abzuwehren. Doch Jesus besteht darauf mit den Worten, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, Vers 15. Und mit seiner Taufe tut Jesus das, was richtig ist. er, der sündlose Sohn Gottes, der steigt ins Wasser hinab, wo sonst nur Sünder reingegangen sind. Aber der Vollkommene, der tut das trotzdem, um anzuzeigen, dass er der Retter ist für Sünder, dass er ihren Platz einnehmen wird. Aber der Gehorsam wird noch schwieriger, als ins Wasser zu steigen. Das ist nicht so schwierig, oder? Schwieriger ist es, 40 Tage lang nichts zu essen und dann während dieser Zeit vom Satan versucht zu werden. Ständig hat der Teufel ihn beschwatzt, ständig auf ihn eingeredet. Diese drei Versuchungen am Ende sind nur der Gipfel. Aber ständig war der Herr Jesus unter diesem Druck. Wurde vom Teufel aufgefordert, zeig doch, dass du der Sohn Gottes bist und tue das, was der Vater nicht wollte. Und so fordert der Teufel ihn auf, zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Sich Brot zu verschaffen, sich Ehre zu verschaffen und den Teufel anzubeten. Und sich die Herrschaft zu nehmen über alle Reiche der Welt. All das hat ihm zugestanden. Brot und Ehre und Herrschaft. Aber nicht auf einem sündigen Weg. Und der Herr Jesus, er bleibt standhaft. Da, wo der erste Adam ungehorsam wurde und die Menschheit in den Fluch mitriss, da gehorchte der zweite Adam, Jesus, der Vollkommene. Wir wissen also jetzt, Jesus, er ist der wahre Sohn Gottes, Mensch geworden und er hat eine perfekte Kindheit und Jugend gelebt. Bis er groß wurde, war er geduldig, hat Gott gehorcht und dann, wo es darauf ankam in der Versuchung durch den Teufel, wo Adam versagt hat, da hat Jesus gesiegt und er hat bestanden. Er ist wirklich der Vollkommene. Und jetzt schauen wir drittens noch auf die dritte Etappe in seinem Leben, nämlich sein Lehren. Er ist jetzt bereit, öffentlich aufzutreten und was zu tun? Zu lehren. Hier habe ich mich gefragt, wie können wir diese 3,5 Jahre in einem Wort zusammenfassen? Und da ist mir eingefallen, wie Jesus unter den Menschen bekannt wurde. Wisst ihr, wie sie ihn nannten? Rabbi. Rabbi heißt Lehrer. Und wisst ihr, wie Jesus von Gott bezeichnet wird? Im Anfang war das Wort. Also er ist das Wort, durch den sich Gott offenbart, durch den Gott redet. Deswegen, was er vor allem gemacht hat, ist Lehren. Und so können wir seinen ganzen Dienst zusammenfassen. Und was lehrte er? Er lehrte die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes, vom Reich Gottes. Und wie machte er das? Auf drei Weisen. Erstens, er predigte, er verkündigte. Zweitens, er tat Wunder und brachte die sichtbaren Beweise, dass die Botschaft auch wahr ist. Und drittens, lehrte er seine Jünger und brachte ihnen bei, wie sie der Botschaft entsprechend lebten und wie die Jünger jetzt auch diese Botschaft verbreiten. Also, er hat die Botschaft bekannt gemacht, er hat sie bewiesen und anderen beigebracht. Und heute wollen wir uns noch zwei von diesen drei Lehrmethoden, Lehrweisen anschauen. Nämlich, er hat die Botschaft bekannt gemacht und die Botschaft bewiesen. Nun lesen wir in Lukas 4, Vers 15. Dann sehen wir, er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Hier sehen wir ein Beispiel, wie Jesus das tat in Nazareth. Also er lehrte in allen Synagogen und ab Vers 16 sehen wir, wie er das in Nazareth tut. Dort übernimmt er die Schriftlesung aus Jesaja, so wie Dieter heute die Schriftlesung aus Jesaja gelesen hat, so liest Jesus aus Jesaja. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Vers 19, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das war die Schriftlesung aus Jesaja. Und als nächstes übernahm Jesus auch die Predigt in Vers 21. Er aber fing an, ihnen zu sagen, und jetzt kommt die Zusammenfassung seiner Predigt, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Wie ist die Prophezeiung erfüllt? Nun dadurch, dass Jesus gekommen ist. Das hat die Prophezeiung erfüllt. Er ist gekommen, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Und diese frohe Botschaft ist nur für Sünder da. Seht ihr, wie es hier heißt? Er wurde gesandt, die zerbrochenen Herzen zu heilen. Daran sehen wir, das kann nur bildlich gemeint sein. Weil wenn dein Herz in der Brust zerbrochen ist, dann bist du tot. Damit ist gemeint, diese große Zerbrochenheit über die Sünde. Ich habe gegen Gott gesündigt und ich kann nichts tun, um mich mit Gott zu versöhnen. Ich verdiene seine ewige Strafe in der Hölle. Ich habe meinen Schöpfer und Gott beleidigt und ich habe mein Leben für Götzen gelebt. Ich habe genau das Gegenteil getan davon, was Gott von mir wollte. Darüber zerbrochen zu sein. Jesus kommt, um das zu heilen, um das zu heilen, du kannst es nie mehr wieder gut machen. Du hast nur ein Leben und wir haben versagt und wir können es nicht wieder gut machen. Diese Zerbrochenheit, die heilt Jesus. Jesus heilt das Versagen. Und Jesus befreit auch die Menschen, die in ihrer Sünde gefangen sind, deswegen Gefangene. Jesus macht die Menschen sehend dafür, dass sie verloren sind. Deswegen werden die Blinden sehend. Und Jesus macht die frohe Botschaft öffentlich bekannt, nicht nur in Nazareth, sondern auch in Kapernaum am See. Und die Zuhörer in Kapernaum, Vers 32, in Lukas 4, und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht, schon seine Lehre überzeugt durch Vollmacht, doch Jesus gibt auch sichtbare Beweise dafür, dass die Botschaft wahr ist. Und jetzt schauen wir zweitens auf die Beweise, auf das Beweisen. Kann Jesus vom Bösen befreien? Nun, wer die Sünde tut, der ist vom Satan gefangen. Das sehen wir in der Schrift. Zum Beispiel in Johannes 8 kennen wir den Vers, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Kann Jesus daraus befreien von den Fängen des Satans? Schaut auf Vers 33. In der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte und er schrie mit lauter Stimme. Nun, was tut Jesus in Vers 35? Und Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Jesus ist mächtiger als dieser Dämon. Jesus redet nicht nur, dass er die Gefangenen befreit, sondern er tut es auch vor den Augen, seht ihr? Er beweist, was er predigt. Er hat nicht nur proklamiert, ich gebe euch ein gutes Gefühl, sondern er hat was Handfestes proklamiert. Er hat gesagt, ich mache euch von Sünden heil. Ich mache euch von Gefangenschaft frei. Und dann hat er das auch getan. Und sein Ruf verbreitet sich schnell. Und so lesen wir in Vers 40, dass sie alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm brachten. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen. Seht ihr, wem Jesus helfen kann? Er kann allen helfen. Jeder, der zu ihm kommt, wird geheilt und befreit. Er ist nicht nur Facharzt für eine spezielle Krankheit, sondern er heilt jede Art von Krankheit. Und so zeigt Jesus, das ist ganz wichtig, warum Jesus alle heilt, auch solche, die gar nicht unbedingt an ihn geglaubt haben, mit einem rettenden Glauben. Jesus zeigt damit, die frohe Botschaft gilt für alle. Seht ihr? Es ist nicht nur für Ausgewählte, sondern jeder, für jeden gilt diese frohe Botschaft. Jeder muss sie hören. Und so lesen wir mehrfach in den Evangelien, dass Dämonen bei ihren Opfern den Krankheitszustand verursachte. Jesus beweist, was er predigt, indem er befreit und gesund macht. Und dabei ist immer seine Priorität klar. Sehen wir in Vers 43 in Lukas 4, seine Priorität ist: Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Also dafür ist er gekommen, um zu verkündigen. Und die Wunder sind Beweise für seine Verkündigung. Und so zieht er in dem nördlichen Israel in Galiläa herum, um weiter zu verkündigen, damit alle ihn hören. Und so die Frage, warum heilte Jesus auf wundersame Weise? Um zu beweisen, dass er der göttliche König ist. Dass er der Einzige ist, der Rettung von der Sünde bringt. Und der Einzige, der das Königreich Gottes auf die Erde bringt. Und wir haben heute Morgen gesehen, wie vollkommen sein Leben ist. Bis zu dem Punkt, wo er öffentlich aufgetreten ist. Und solch ein Leben erwartet Gott von dir und mir. Aber wir, wenn wir ehrlich sind, erkennen wir haben darin versagt. Und deswegen werden wir nur durch den Glauben an Jesus gerettet. Nur im Vertrauen auf ihn, dass er dieses vollkommene Leben gelebt hat und dass er auch sich um unsere Schuld gekümmert hat. Denn dazu ist er gekommen. Wie wir schon am Anfang gesehen haben, sein Name ist Jesus, weil Gott durch ihn von den Sünden rettet. Deswegen ist er am Ende seines Lebens, die vierte Etappe, ans Kreuz gegangen, um dort das Opfer selbst zu werden. Ein makelloses Opfer. Ein Mensch, der von Kindheit an genau nach Gottes Willen gelebt hat, der gestorben ist und der auferstanden ist am dritten Tag. Und der jetzt jeden von uns hört, weil er lebt. Und der Augen auftun kann. Ja, wenn du ihn noch nicht so erkennst, warum ist Jesus so besonders? Warum sollte ich auf ihn hören? Warum gehört ihm mein Leben? Ich verstehe das nicht. Dann bitte ihn darum, dir die Augen zu öffnen. Das ist mir so bewusst geworden bei diesen Texten. Jesus macht die Augen auf und er hört auch das Gebet der Blinden. Er hört die Blinden, die sagen, Herr Jesus, ich will sehend sein. Wohl dem, der ihn sieht. Wohl dem, der ihn kennt. Das ist die, aus meiner Sicht, die Anwendung für uns, dass wir einfach dankbar sind, für den Herrn Jesus zu kennen. Wir können nicht all das tun, was er tat. Wir können nicht unsere Kindheit zurückholen und alles richtig machen und wir würden wieder versagen. Wir können nicht wie er auftreten, das Evangelium verkünden und mit Vollmacht reden und Wunder tun. Darin ist er einzigartig. Aber wir können dankbar sein, uns freuen, ihn zu kennen. Und wenn wir ihn kennen, dann wollen wir ihn auch bekannt machen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, danke, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vater, ewiges Leben ist, mit dir versöhnt zu sein und für immer nach deinem Willen und für dich zu leben. Und danke, dass du all unseren Kummer kennst und auch Gebundenheit und Blindheit, Besessenheit, sogar all das. Du weißt darum und du bist mächtig, zu befreien, zu heilen und zu retten. Und danke, dass du all das in deinem Sohn tust und dass wir nicht darauf warten müssen, weil es schon da ist. Diese Rettung ist da. Du bist der Retter, Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du blinde Augen öffnest und dass du uns neu dankbar machst, dass wir dich kennen und dass du uns kennst. So wie du sagst, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Du kennst uns. Danke dafür. Amen.